Sie ist eines der bekanntesten Nepo-Babys des 18. Jahrhunderts, Erfinderin der Horrorliteratur und des Science-Fiction-Genres und nahm an einer der berüchtigsten Hauspartys der Literaturgeschichte teil. Die Rede ist von Mary Shelley, der Autorin des ersten modernen Mythos, auch bekannt, klar, als Frankenstein. Wissen ja ganz viele nicht, aber Frankenstein ist gar nicht der Name des Monsters, sondern des Wissenschaftlers, der dieses schuf. Wussten auch ganz lange viele nicht? Das Buch wurde von der 19-jährigen Mary Shelley geschrieben und nicht von ihrem Ehemann. Wie es zu diesem Irrglauben kam, erfahrt ihr in der heutigen Folge Copycats.
Two women on a noble quest to find where men get the audacity.
Ihr hört Copycats, Männer, die von Frauen klauen. Den Podcast mit Britt und Julia.
Hallo Julia.
Hallöle.
Wie ist es dir? Erzähl mal.
Mir ist es fantastisch. Doch, mir geht's richtig gut. Ich freue mich auf die heutige Folge, muss ich sagen. Und es ist auch, also ich mag generell so das Genre Horror und Grusel und vielleicht auch so ein bisschen leicht in die Science-Fiction-Richtung rein, worum es heute eben gehen wird. Deswegen, ich freue mich. Ich hoffe, es wird nicht allzu schauerlich.
Stimmt, du veranstaltest ja auch legendäre Halloween-Partys.
Ja,
deswegen,
ja.
Deswegen, das ist ein Thema, das dir nahe geht. Ich freue mich auf jeden Fall auch drauf, weil wir sprechen über Mary Shelley, die Autorin von Frankenstein. Und ich kannte sie als die Autorin von Frankenstein und das war's in der Vorbereitung. Aber es gibt so viel, was in ihrem Leben passiert ist. Ihre Herkunft, so ihre Erziehung, ihre politische Einstellung und so. Das ist so ein riesiges Fass, was ich bei der Recherche aufgemacht habe. Und ich konnte auch gar nicht aufhören zu recherchieren. Ich habe bis 2 Minuten, bevor du zum Aufnehmen gekommen bist, habe ich noch gelesen und Notizen gemacht. Vielleicht lese ich auch noch ein bisschen weiter nach der Aufnahme. Genau, aber daher freue ich mich sehr, dass wir jetzt über diese sehr coole Frau sprechen.
Mary Shelleys Leben beginnt 1797 und zwar wird sie als Mary Wollstonecraft Godwin in London geboren. So, und diese beiden Namen sind schon mal sehr aussagekräftig, denn tatsächlich, also ich fand es ja unglaublich, dass sie einfach die Tochter ist von Mary Wollstonecraft.
Ja, wirklich so die Goat, wie man heute sagen würde, des Feminismus eigentlich, ne, des Europäischen.
Schon krass, weil es natürlich 18. Jahrhundert war und es ist, also ja, so eine der bekanntesten und für diese Zeit auf jeden Fall radikalsten Frauenrechtlerinnen, die sich so über total viele bestehende Regeln einfach hinweggesetzt haben und Sachen, die für uns heute selbstverständlich sind, erkämpft haben. Also wenn du diese Person als Mutter hast, hast du ja quasi schon, ist dir die schon in die Wiege gelegt, dass du auch irgendwas Cooles
was Großes
machen musst.
Passiert. Ja. Also wer sie nicht kennt, Mary Wollstonecraft war nicht nur Schriftstellerin, sondern auch Philosophin, Frauenrechterin und hat auch als Übersetzerin gearbeitet. Und ihr bekanntestes Werk, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist die Verteidigung der Rechte der Frau von 1792. Das ist eine der ersten europäischen Schriften überhaupt zum Feminismus. Damit hat sie quasi auch so ein bisschen die erste Welle des Feminismus überhaupt in Europa oder vor allem in England losgetreten. Weil sie in diesem Werk vor allem argumentiert für die Gleichheit von Mann und Frau auf allen Ebenen. Mhm. Und sie der Meinung ist, das wird erlangt vor allem, indem Frauen das Recht auf Bildung bekommen.
Ja, und sie hat sich aber auch angelegt mit den großen Philosophen ihrer Zeit und vor ihrer Zeit. Also sie hat zum Beispiel gesagt, Rousseau ist ein frauenfeindlicher Idiot, so in der Art. Und hat halt auch voll viele philosophische Thesen widerlegt und gesagt, warum die halt antifeministisch sind zum Beispiel. Also super cool. Leider ist sie bei der Geburt oder kurz nach der Geburt von Mary Shelley gestorben. Deswegen gab es dann, also konnte sie quasi nicht aktiv auch noch etwas weitergeben an ihre Tochter oder sie jetzt nicht feministisch erziehen oder wie auch immer. Also sie konnte ihr nicht wirklich was mitgeben. So.
Genau, und ihr Ehemann, über den wir gleich noch sprechen, der Vater von Mary Shelley, der hat tatsächlich nach dem Tod seiner Frau Memoiren über sie herausgebracht und nannte sie auch Memoiren der Autorin der Verteidigung der Rechte der Frau. Also hat gar nicht ihren Namen genannt, sondern ihr bekanntestes Werk. Und ja, also das zeugt erstmal davon, wie bekannt dieses Werk schon war und auch die Devotion ihres Mannes zu seiner Frau. Es gibt ein Dilemma, das nach ihr benannt ist. Es gibt das Wollstonecraft-Dilemma. Das hat eine Literaturwissenschaftlerin oder Politikwissenschaftlerin nach ihr benannt, das bis heute existiert und auch in ihrem Buch nämlich damals beschrieben wurde, und zwar das zentrale Dilemma, mit dem Frauen in westlichen Demokratien konfrontiert sind, ein Konflikt zwischen der Forderung nach rechtlicher Gleichstellung und der Forderung nach gleichberechtigter Wertschätzung der Talente und Bedürfnisse von Frauen. Und das haben wir heute noch. Zwar sind wir laut Grundgesetz alle gleichgestellt, trotzdem haben wir eine riesige Gender Pay Gap und eine Gender Care Gap. Und dieses Wollstonecraft-Dilemma besteht bis heute.
Kann man, ist was Gutes, was man so in der Mittagspause mit seinen KollegInnen besprechen kann oder so, oder auf einem kleinen Barabend mal anbringen. Ich finde, das ist gutes Hintergrundwissen. So, du hattest ja vorhin schon über Mary Shelleys Vater, William Godwin, gesprochen, der ja auch ein wichtiges und großes Tier war, auch politischer Philosoph und auch Schriftsteller gewesen. Also, ja, fantastische Gene.
Wirklich, ihr wurde die Schreibfeder quasi in die Wiege gelegt. Und ich kannte den Namen William Godwin vorher nicht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hattest.
Ja, aber es ist nicht der Künstler William Godwin. Es gibt nämlich auch einen ganz berühmten Arts and Crafts Künstler und Handwerker, Designer, Gestalter. Mhm. Der ist es aber nicht, habe ich dann zu meiner großen Enttäuschung festgestellt.
Nee, genau. Es ist ein Philosoph, der wirklich bahnbrechende Texte geschrieben hat und Meinungen formuliert hat. Ich war richtig so mindblown, was der alles formuliert hat, schon im 18. Jahrhundert. Also er gilt als der Begründer des politischen Anarchismus. Nice. Denn er hat die Französische Revolution gefeiert und er sah die Ehe als unsinniges Monopol an. Also er war quasi für freie Liebe und er forderte ebenfalls die Gleichstellung der Frau. Klar, sonst hätte er gar nicht mit Mary Wollstonecraft zusammenkommen können. Er setzte sich zum Beispiel auch für die Resozialisierung von Straftätern statt für Gefängnisstrafen und Einzelhaft ein. Und eine sehr gute Ansicht, die ich mir auch so wünsche, er dachte, dass durch die technischen Neuerungen, die industrielle Revolution war da ja gerade im Anlaufen, die Dampfmaschine war schon erfunden, sagte er, in der Zukunft wird es so sein, dass Menschen sich ihre Freizeit frei einteilen können und durch die Hilfe der Maschinen nur noch eine halbe Stunde am Tag arbeiten müssen.
Ja, okay, aber man sieht, dass er jetzt vielleicht auch nicht so unbedingt hinter seinen Thesen gestanden hat, weil er schon wenige Jahre nach dem Tod seiner Ehefrau erneut geheiratet hat. Also dafür, dass er die Ehe so krass verabscheut hat, hat er es dann irgendwie doch ganz schön durchgezogen, um mal zurück zu der Biografie zu kommen. Nämlich 1801. Und da hat er eine Frau geheiratet, die auch schon zwei eigene Kinder hatte. Und es gab dann quasi so eine Art Patchwork-Familie, in der Mary Shelley, also unsere heutige Protagonistin, groß geworden und aufgewachsen ist. Was wohl relativ konfliktreich und nicht so einfach gewesen ist als Jugend und Kindheit.
Was man aber sagen kann über ihren Vater, auch wenn er jetzt wieder geheiratet hat, er hat ja zum Beispiel auch die Tochter von Mary Wollstonecraft, ihre uneheliche Tochter, die sie schon vor Mary Shelley bekommen hat, direkt mit adoptiert und aufgenommen und auch weiter großgezogen, nachdem sie gestorben war. Er nimmt jetzt die Kinder seiner neuen Frau mit an. Also gerade dieses Thema, dass er auch uneheliche Kinder von seinen Partnerinnen zum Beispiel anerkennt, das war in der Zeit nicht unbedingt üblich. Also das war ja eh schon sehr schandhaft als Frau, ein Kind aus einer nicht ehelichen Beziehung zu haben oder allgemein eine nicht eheliche Beziehung zu führen und dass er dem gegenüber so offen war, ist sicherlich auch ein Julia verdreht jetzt gerade die Augen. Aber
bla,
für
bla,
die
bla.
Zeit.
Voll der tolle Typ.
Ich finde es halt für die Zeit, das ist schon krass, weil es war einfach nicht der Standard in der Gesellschaft, dass man in Anführungszeichen einen Bastard quasi aufgenommen
ich
hat.
Ich sage ja nur, dass ich dieses Abgehype von so in Anführungszeichen linken Männern. Das war sein.
Du guckst jetzt aus unserer heutigen Sicht da drauf. So, man muss es vielleicht im zeitlichen Kontext
ja, voll.
Sehen.
Ja,
so, heute wäre das wirklich, also da würden wir jetzt aber nicht für applaudieren. Ich finde, in den 1790ern kann man auch schon mal ein kleines Anerkenntnis, ganz leichtes Applauschen.
Ein kleines Schapöchen in die
ein
Richtung.
Ein kleines Schapöchen, genau.
Apropos Mann. Apropos Mann. Ich würde jetzt gerne noch mal auf eine Frau zu sprechen kommen.
Ja, und man muss sagen, Mary Shelley wächst trotzdem natürlich sehr, unter sehr intellektuellen Gegebenheiten auf. Sie liest sehr viel, sie beschäftigt sich mit Literatur, mit Philosophie und mit Geschichte. Also sie wird da schon sehr rangeführt an diese Themen, die natürlich in ihrem Elternhaus großgeschrieben werden. Und sie hat auch die Möglichkeit, auf Reisen zu gehen. Also sie reist 1812 nach Schottland, um dort eine Zeit lang bei Freunden der Familie zu leben. Also ja, sie ist kulturell und intellektuell herausgefordert, auf die gute Art.
Man kann auf jeden Fall sagen, sie hat jetzt nicht unbedingt eine gleichgestellte Bildung wie Jung in der Zeit bekommen. Es gab damals ja zum Beispiel auch schon das Eton College, wo jetzt mittlerweile ja auch noch von der britischen Königsfamilie alle Kinder eigentlich hingehen. Also sie wurde nicht auf eine Schule oder sowas geschickt, aber sie hatte eine Hauslehrerin, sie hatte einen Tutor, ihr Vater hat die Kinder immer wieder auch mit zu Vorträgen mitgenommen, sie hatte Zugriff auf seine umfassende Bibliothek, also sie hat wirklich schon eine deutlich bessere Bildung erhalten als andere Mädchen in der Zeit und das war dann schon im Sinne ihrer verstorbenen Mutter. Und sie sagt selber über ihre Kindheit später in einem Brief, ich wurde gesäugt und gefüttert mit einer Liebe für Ruhm. Etwas Großartiges und Gutes zu sein war der Grundsatz, der mir von meinem Vater mitgegeben wurde. Also diese zwei wirklich bekannten und auch ein bisschen skandalösen Eltern in der Gesellschaft, das wurde ihr schon mitgegeben, so aus dir wird mal was.
Skandalös ist ein gutes Stichwort. Denn auch Mary Shelleys Leben ist, würde ich sagen, doch, also überdurchschnittlich skandalös.
Also ich würde sagen, im Rahmen der Erziehung und der politischen Einstellung ihrer Eltern kann man sagen, okay, sie ist ein Kind ihrer Eltern. Mhm. Aber ja, im Kontext der Zeit, in der sie aufwuchs, war sie, glaube ich, eine richtige Skandalnudel.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das beginnt eigentlich damit, dass sie 1814, da ist sie gerade 16 Jahre alt, noch 16, sich verliebt. Und zwar in einen doch deutlich älteren Dichter, Percy Shelley, der tatsächlich ein großer Bewunderer von der Arbeit ihres Vaters ist. Also die haben sich vermutlich auch auf einem dieser Vorträge oder Veranstaltungen kennengelernt und die Hook-Up-Line war dann quasi, hey, yo, dein Vater ist richtig cool.
Also er hat auf jeden Fall die Familie immer wieder zu Hause besucht und hat ihrem Vater auch Briefe geschrieben, hat ihn getroffen. Er war nicht nur Dichter, sondern auch radikaler Philosoph. Und das fand ich super spannend, weil er kommt ja selber aus einer aristokratischen Familie, die Grundstücksbesitz hatte, die Häuser hatte, folgte aber dann diesem anarchistischen Philosophen in seinen Ansichten. Und deswegen hat er sich auch richtig krass mit seiner Familie zerstritten, weil er eben diese Ansicht von William Godwin war, dass man seinen Hab und Gut teilen sollte, dass niemand einen Anspruch auf mehr Besitz hat als andere. Und er zum Beispiel auch das Geld, das Familiengeld oder sein zukünftiges Erbe nutzen wollte und es verteilen wollte, einfach um ärmeren Menschen zu helfen.
Aber hat er es gemacht?
Naja, seine Familie hat ihn halt vom Geldfluss abgeschnitten und hat gesagt, du, also bevor wir hier nicht alle tot sind, kommst du nicht an dein Erbe, weil das sehen wir halt überhaupt nicht ein, dass du hier unser Reichtum verprasst.
Aber ich finde immer, das ist halt wirklich so dieses, weißt du, Wasser predigen und Wein trinken mäßige. Man muss dazu sagen, der Typ ist zu dem Zeitpunkt auch schon verheiratet und auch Vater, aber sagt dann immer, ja, ich bin voll der Meinung, unkonventionelle Familienmodelle, richtig geil und so.
Ja, okay, eigentlich sorry,
ich kann einfach nicht aus meiner Haut das aus unserer heutigen Perspektive sehen.
Er ist einfach so ein Bumblefuckboy.
Und irgendwie schon so dieses, ja, ist ja schön, dass du jetzt hier irgendwie so, du bist aber trotzdem ein aristokratischer Mensch. Und nur weil du sagst, ja, hier, wir müssen alle unseren Besitz gleich aufteilen und so, dann frage ich mich halt immer, ja, aber hast du es gemacht? Oder laberst du halt einfach nur, weil du irgendwie so ein philosophischer Dude bist, der irgendwie, also ja.
In der Theorie ist es halt einfacher. Und das Ganze tatsächlich, was du gerade an ihm auch kritisiert hast, hat auch zu so ein bisschen einem Zwist zwischen ihm und William Godwin geführt. Nicht nur, dass er halt, also dass Mary Shelley, seine Tochter, sich in diesen Typen, der da so große Reden hält, verliebt hat. William Godwin war auch immer wieder verschuldet. Weil man kann sich vorstellen, mit so radikaler Philosophie und Politik kann man irgendwie nicht so richtig viel Geld verdienen. Plus, er soll wohl wirklich auch immer wieder Geld rausgegeben haben, um ärmere Leute und immer Leute, die ihm Hilfe gebeten haben, unterstützt haben. Mhm. Sodass er sich halt selber dann oft verschuldet hat. Und Percy Shelley hatte ihm halt versprochen, dass er ihm hilft, seine Schulden zu begleichen, die er immer wieder machen musste. Mhm. Weil er hat ja auch mit seiner neuen Frau einen Verlag für Kinderbücher gegründet und hat sich dafür aber auch immer weiter verschuldet. Der Verlag ist gescheitert. Er hat immer wieder neue Schulden aufgenommen, seine Schulden zu begleichen und stand so kurz davor, ins Schuldnergefängnis zu müssen. Und Percy Shelley hat gesagt, nee, komm, ich hol dich da raus. Ja, und dann hat die Familie halt gesagt, sorry Percy, aber mit deinem anarchistischen Quatsch hier kriegst du gar keinen Zugriff aufs Familiensparkonto. Und dann musste er halt William Godwin sagen, ja, sorry, ich kann dir doch kein Geld geben.
Also die haben sich eigentlich mit allen verscherzt. Und dazu kommt noch, dass sie dann beschlossen haben, also die minderjährige Mary, damals 16 Jahre alt, wie gesagt, und Percy, 21 zu der Zeit, beschließen dann, ja, wir brennen jetzt durch.
Vor allem haben die sich immer heimlich am Grab ihrer Mutter getroffen. Fand ich, also ich weiß nicht, ob es so im Nachhinein erzählt wurde im Rahmen von so einer Legendenbildung, aber ich habe es immer wieder gelesen. Weiß nicht, ich kann mir romantischere Orte vorstellen als das Grab meiner toten Mutter. Und angeblich, also ich habe auch eine Beschreibung gefunden, dass sie ihr erstes Mal da auch hatten und kurz danach sich dann verlobt haben. Auf diesem Friedhof.
Wer schreibt sowas nieder? Naja,
aber es war ja auch die Zeit der Romantik in der Literatur und gerade dieses irgendwie Tod Romantische mit dunklen Themen und so mischen. Vielleicht passte das dann auch einfach so ein bisschen in
also
den Mythos.
Diese ganze Geschichte und vor allem dann diese Flucht von diesem. Na, er war ja kein Heiratsschwindler, aber er war ein Heiratsflüchtiger.
Na, er hat in einer offenen Ehe gelebt, das hatte er in seinem Datingprofil auch so angegeben.
Auf jeden Fall führt das eben zu einem riesigen Skandal. Also das ist schon in der Gesellschaft überhaupt nicht anerkannt, nur weil der das da im kleinen, stillen Kämmerchen predigt. Und das führt auch zu einer extremen gesellschaftlichen Isolation, eigentlich hauptsächlich von Mary Shelley, weil sie ist natürlich die Frau und sie wird natürlich viel mehr geschämt, aber letztendlich auch von ihm. Also das sind wirklich so richtige, die werden ganz misstrauisch beäugt. Das ist alles ein Klüngel, wie man so schön sagt.
Und Mary hat selber später auch geschrieben, dass das für sie auch so, dass sie so ein bisschen zerrissen hat oder sie ganz verwirrt war, weil einerseits dachte sie, ich lebe ja gerade eigentlich die Ideen meines Vaters, nämlich dass irgendwie Monogamie eigentlich Quatsch ist und man soll doch einfach frei lieben. Gleichzeitig schreibt sie aber auch, dass sie eine sehr exzessive und romantische Verbindung, sagt sie selber, zu ihrem Vater hatte. Und dass dann auch dieser Streit zwischen Percy und ihrem Vater dann, also das war irgendwie schwierig, damit umzugehen. Nichtsdestotrotz ist sie dann halt mit Percy durchgebrannt.
Ist auch schwanger geworden. Genau. Also das kommt ja auch noch dazu, ein uneheliches Kind. Das hattest du ja vorhin schon gesagt, das ist sowieso extrem schwierig. Und dann eben auch noch mit einem, der eben aber anderweitig verheiratet ist. Und dann ist sie eben auch erst 16 und das ist alles einfach bisschen schwierige Situation, sag ich mal. Und selbst als die beiden dann auch nach England zurückkehren, sind es eben extrem schwierige Bedingungen, unter denen sie leben, teilweise sogar versteckt. Percy wurde eben, wie gesagt, enterbt und bricht
und
mit seiner
Frau
Familie.
Hat doch parallel auch noch ein Kind von ihm bekommen, während Mary schwanger war von ihm.
Ja.
Also der war kein Kind von Traurigkeit.
Nee. Ja, sag ich ja. Glaub mir doch.
Die nächsten Jahre der Beziehung von Percy und Mary ähneln sich eigentlich sehr. Also zum einen ist sie mehrfach schwanger und die Kinder sterben aber leider fast immer kurz nach der Geburt. Nur ihr Sohn William überlebt, den sie 1816 bekommt, der den Spitznamen Will Maus übrigens hatte. Das heißt auch, die hat den Mausbegriff auch schon vorausgenommen. Fand ich ein bisschen süß. Percys Großvater stirbt, dadurch erbt er ein bisschen. Also sie sind so ein bisschen freier und sie reisen super viel und hören auch viele Vorträge. Das ist alles schon so ein bisschen Foreshadowing für ihren großen Roman, den sie veröffentlicht. Also zum einen haben sie zum Beispiel einen Vortrag von einem großen Luftfahrtingenieur, der so auch den ersten Fallschirm entwickelt hat und den ersten Fallschirmsprung aus 100 Metern gemacht hat, gehört, der halt sehr viel über Elektrizität und Gas und sowas spricht. Also alles Themen, die dann in Frankenstein, wenn es darum geht, das Monster zu beleben, auch wieder vorkommen. Sie bekommt auch sehr viel mit über so eine zeitgenössische Diskussion darüber, was ist die Definition von Leben? Hat ein Körper eine Seele? Wie entsteht das? Also das sind so sehr zeitgenössische Diskurse, wo sie wirklich ganz aktiv auch auf Vorträgen ist und irgendwie Schriften mitbekommt. Die beiden sind da als junges Paar irgendwie total hinterher und in diesen Diskussionen involviert. Und eine spannende Sache, die beiden reisen 1815 mal wieder durch Europa und kommen dabei in die Nähe von Darmstadt, in die Nähe von Burg Frankenstein. So, und da klingelt's doch was. Ich wusste gar nicht, dass es eine Burg Frankenstein gibt in der Nähe von Darmstadt. Genau, also dieser Name hat sich wohl anscheinend irgendwie eingebrannt. Und auf dieser Burg Frankenstein hatte circa 100 Jahre zuvor der Alchemist Johann Dippel alchemistische und anatomische Experimente gemacht, um das Elixier des Lebens zu finden. Und er hat da wohl auch Versuche gemacht, mit Kadavern die Seele eines Toten in die Seele eines anderen Toten überführen oder zu transferieren. Wo die Seele herkommt und ob man die transferieren kann, hat dieser Alchemist zwar nicht rausgefunden. Was er aber bei diesen Experimenten gefunden hat, ist ein blaues Pigment, das heute unter dem Namen preußisch Blau bekannt ist, was das erste synthetische Pigment war.
Okay.
Also das war sehr spannend, diese Burg Frankenstein mit diesem ein bisschen verrückten Forscher, der da irgendwie mit Kadavern verrückte Experimente macht. Das scheint wohl irgendwo Eindruck hinterlassen zu haben bei Mary Shelley.
Das war aber noch nicht die Initialzündung quasi für Mary Shelley, Frankenstein auch zu schreiben. Die kam nämlich erst ein bisschen später, 1816, als sie und weitere berühmte Gesichter den Sommer verbringen im, ich nenne es gerne, das Sommerhaus der Stars. Doch, kann man schon so sagen, finde ich. Ist legitim.
Ja, auf jeden Fall.
Ist wissenschaftlich abgenickt, denn da sind eben nicht nur Mary und Percy und ihr gemeinsamer Sohn, also das ist ein, so ein in der Schweiz am Genfer See, ein Sommerhaus, und die verbringen den Sommer mit Lord Byron.
Einfach absoluter Megastar schon in der Zeit, oder?
Schon, ja. Also sehr bekannter Dichter und vor allem dafür bekannt, dass er eben so ein Prototyp Dandy eigentlich ist. Mhm. Also ein Lebemann.
Ein Gigolo?
Und auch noch mit John Polidori, ebenfalls ein Schriftsteller und in so einem ganz weirden Abhängigkeitsverhältnis zu Lord Byron. Ich habe da so ein bisschen nachgeforscht, weil ich eigentlich wissen wollte, ob die vielleicht ein homosexuelles Verhältnis hatten oder so, aber es sieht eher so aus, als hätten sie einfach ein sehr toxisches Verhältnis miteinander gehabt und Lord Byron war so ein bisschen wie sein Lehrer, aber eben so ein fieser Lehrer.
Also er war ja Byrons Leibarzt, das heißt, die beiden sind sich hier schon öfter mal näher gekommen. Ja, aber ich glaube, die hatten ein schwieriges Verhältnis. Und nochmal, um jetzt für euch HörerInnen nochmal kurz das zeitlich einzuordnen. Das Jahr 1816, das ist das Jahr, an dem die dritte Staffel Bridgerton spielt, ja? Also da befinden wir uns. Bridgerton ist jetzt nicht unbedingt für die historische Korrektheit bekannt, aber wir sprechen da in anderen Teilen Europas von süßen, netten Bällen, wo man seinen Ehemann kennt und ganz schüchtern und, wie sagt man?
Keusch.
Keusch, ja genau, das habe ich gesucht, dass man wo man schüchtern und keusch ist und tugendhaft und eine gute Frau. Und dann haben wir hier am Genfersee, das, wie Julia sagt, das Sommerhaus der Stars und da wird es mal ein bisschen...
Da ging es ab, glaube ich.
Da ging es rund, glaube ich auch.
Allerdings konnten die jetzt nicht so viel unternehmen. Es war wohl ein sehr mieser Sommer, gar nicht so, wie man sich das unbedingt vorstellt. Und die Gruppe war eigentlich gezwungen, lange Abende im Haus zu verbringen. Und die haben ja so ein bisschen aufeinander gekluckt. Und Lord Byron kommt dann auf die fantastische Idee, ich liebe das auch, zu sagen, ja, jeder von uns schreibt jetzt eine Gruselgeschichte. Also ich meine, besser kann man sich nicht ausdenken, oder? Ich kann mir das auch vorstellen, dieses alte, bisschen morsche Haus vielleicht. Und dann regnet es draußen.
Die Wände sind feucht,
und jeder
tropft.
Ja, und jeder erzählt so ein bisschen was. Und dann sagt er so, ja, wir schreiben jetzt alle eine Gruselgeschichte. Und das ist eigentlich die Initialzündung für Mary Shelley, Frankenstein zu schreiben. Also da fängt quasi alles an. Hier verknüpft sie quasi diese ganzen Stränge aus der Vergangenheit und erinnert sich eben auch an die Burg Frankenstein und denkt sich, ja, daraus könnte ich doch was machen.
Und das Ganze ist inspiriert, das fand ich voll spannend, von deutschen Geistergeschichten tatsächlich. Das war nämlich total das bekannte Buch in der Zeit, Phantasmagoriana. Das ist ein französischer Sammelband deutscher Geistergeschichten, der 1812 in Paris veröffentlicht wurde und 1813 von einer Frau, Sarah Elizabeth Utterson, ins Englische übersetzt wurde, allerdings anonym, ohne ihren Namen aufzuführen. Und insgesamt wurde das Buch innerhalb von 3 Jahren in 3 Ländern 3-mal neu aufgelegt. Also das war wirklich voll der Verkaufsschlager. Und Geistergeschichten waren, glaube ich, auch einfach voll das Ding. Also dass man da so gemütlich ums Feuer saß. Ich stelle mir noch so ein paar Jagdtrophäen an den Wänden, die so gruselige Schatten werfen. Das Feuer knistert, irgendwo knarzt so eine Diele. Draußen die Nachtigall. So, und dann kommt Lord Byron und erzählt erstmal so eine spicy Gruselgeschichte.
Ja, also das, ich finde auch, das ist eigentlich die beste Initialzündung, die so eine Geschichte haben kann. Und Mary Shelley hat das Ganze auch erstmal so als Kurzgeschichte entworfen und das eben dann in den folgenden 2 Jahren weiter ausgebaut.
Da haben sich schon wieder verrückte Wissenschaftszweige aufgetan, auf die ich gestoßen bin. Es war wohl so, die haben diese Geistergeschichten gelesen. Lord Byron hat gesagt, komm Leute, jeder schreibt jetzt hier eine eigene Geistergeschichte und wir lesen uns die vor. Und Mary Shelley wurde jeden Morgen gefragt, und, hast du schon was geschrieben? Und sie war immer so, nee, ich hab noch nichts, wart mal. Und hat sich schon ein bisschen gestresst gefühlt. Und hat dann so nach ein paar Tagen kam mir dann die Idee zu Frankenstein, nämlich im Traume. Sie erwachte aus einem Traum und hatte dann die Idee. Und das hat sie beschrieben in der Einleitung der Ausgabe von 1831, dass sie aus dem Traum aufschreckte und dass in dem Raum, in dem sie lag, in der Maison, in diesem Sommerhaus, wo sie schliefen, der Mond durch die geschlossenen Fensterläden kaum durchscheinen konnte und sie wusste, der glasklare See und die Berge sind dahinter. Und jetzt gibt es an der State University in Texas Dr. Don Olson, das klingt schon wie so ein alter Cowboy, der das Feld der forensischen Astronomie dort betreibt. Jetzt denkt man sich, what the fuck ist das? Aber der mit seinem Team sucht sich Hinweise in Kunstwerken aus der Literatur und so weiter und datiert dadurch bestimmte Sachen. Der hat zum Beispiel die Starry Night von Van Gogh datiert, indem er geguckt hat, welche Sterne sind da dargestellt, wann hat er das zeigt, wann hat er das gemalt und wo muss er gestanden haben, damit er diese Konstellation sieht. Und das hat er auch bei Mary Shelley gemacht anhand ihrer Beschreibung, weil er wusste ja, wo die übernachtet haben. Und er hat diese Beschreibung von ihr, dass der Mond so niedrig stand und nicht durch diese Fensterläden scheinen konnte. Mhm. Und konnte das dadurch, hat er so zwei Daten, die immer gemunkelt wurden. Also man weiß ja, wann die ihre Gruselnacht da veranstaltet haben. Und dass es ein paar Tage später gewesen sein muss. Und er kam, indem er die Mondzyklen verglich und auch natürlich musste er eine Forschungsreise vor Ort an den Genfer See machen, um das selber mal zu überprüfen, kam darauf, dass am 16. Juni der Mond so hoch und hell schien, dass er hoch genug stand, um durch diese Fensterläden zu scheinen, sodass sie das erahnen konnte. Und das war um 2 Uhr nachts, als der Mond genau den Stand hatte, dass Mary Shelley den sehen konnte. Was für ein Job!
Ja.
Geil, habe ich direkt Bock bekommen, forensische Astronomin zu werden. Und sie beschreibt den Traum eben, sie sieht da einen Mann, der am Boden kniet, neben einem ausgestreckten Mann, der irgendwie ganz, ganz gruselig aussieht und dass dann auf einmal diese Leiche quasi, die am Boden liegt, anfängt zu zucken und man so Lebenszeichen, so ganz fahrige sieht und dann schreckt sie eben auf.
Und dann schreibt sie wie in einem Wahn, wie in einem Traum, schreibt sie alles nieder.
Genau. Okay. Und liest dann die Geschichte vor, wahrscheinlich beim nächsten Lagerfeuerabend.
Und alle sagen, ja, mach doch mal was draus.
Mensch, Mary, mach doch was draus. Das war ja richtig spannend, was du da niedergeschrieben hast.
Das ist mal ein kleiner Stimmungstest. Wie ist die Stimmung hier? Zicke, zacke, zicke, zacke. Schlecht.
Stichwort Grusel. Gruselig geht's auch in Mary Shelleys und Percy Shelleys Privatleben weiter, wenn ich das so sagen darf. Also im Winter desselben Jahres begeht Percys noch Ehefrau Harriet Selbstmord. Und das führt dann Mary und Percy dazu, dass sie, das ist auch echt krass, also noch wenige Tage später heiraten und damit versuchen eben die gesellschaftliche Ächtung ein bisschen zu lindern. Weiß ich jetzt nicht, ob es geklappt hat, ehrlich gesagt. Finde es schon auch einen bolden Move. Konnte man sich damals noch nicht scheiden lassen?
Ich glaube nicht, nee.
Ah, okay, also quasi so abgewartet, bis sie nicht mehr kann.
Also du konntest nur Witwer sein, oder? Und ich glaube, sie kam ja auch aus einer sehr wohlhabenden Familie. Und dadurch, dass er von seiner Familie so abgeschnitten wurde, von seinem Geld, war er vielleicht auch finanziell ein bisschen von ihr abhängig. Also er war auch noch ein Golddigger. Kommt auch noch dazu. Percy, ey.
In den kommenden Jahren oder im kommenden Jahr arbeitet Mary eben weiter an der Ausarbeitung ihres Romans Frankenstein. Sie bringt auch in dieser Zeit wieder eine Tochter zur Welt, die allerdings auch im selben Jahr oder ein Jahr später, glaube ich, verstirbt. Also ja, sehr tragisch.
Noch zwei Fakten aus dem Sommerhaus der Stars, Thema tragisch und Schwangerschaft. Es war ja auch ihre Stiefschwester dabei, Claire Clermont, die auch schwanger war nachdem sie da im Gruselhaus waren. Es wird vermutet von Lord Byron, auch unverheiratet. Also die hat auch die Werte der Familie quasi so gelebt und war da auch relativ frei in ihrem Umgang. Und neben Frankenstein ist noch ein zweiter, in der Zeit dann recht erfolgreicher Roman aus dieser, man könnte fast sagen, Writer's Residence neu erschienen. Und zwar hat nämlich John Polidori, dieser Leibarzt von Lord Byron, für ihren Wettbewerb eine Geschichte geschrieben, die heißt Der Vampir. Und es gilt als die erste moderne Vampirgeschichte überhaupt und gilt als Vorläufer des heutigen Genres der Vampirromantik. Also danke, John Polidori, dass du die Tür geöffnet hast für Twilight.
Thank you.
Und ja, wahrscheinlich, man geht davon aus, dass der Vampir in dem Buch menschliche Vorlage dafür ist, Lord Byron. Also ist auch so ein Dandy-Vampir, der dann halt auch immer wieder mit Leuten was hat. Und es wurde veröffentlicht, auch anonym, ohne seine Zustimmung. Und es wurde dann lange Lord Byron zugeschrieben. Also es kamen die Geschichten, die aus diesem Gruselwettbewerb kamen, haben auf ganz vielen Ebenen für Verwirrung gesorgt. Und bevor wir genauer über den Roman Frankenstein sprechen, möchte ich noch eine Kategorie hier einführen. Also bitte lausche andächtig.
Dinge, für die ich gerne den Credit klauen würde.
Und zwar gibt es eine Sache, für die ich den Credit klauen will. Und das ist ein gesamtes Wissenschaftsfach und auch ein Studienfach, das ich studiert habe. Das weißt du vielleicht gar nicht von mir, Julia. Aber ich habe neben Kunstgeschichte im Bachelor allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften, auch Komparatistik genannt, studiert.
Mhm.
Kennst du das?
Ja.
Weil ganz viele Leute hören Komparatistik und denken sich, was ist das? Und das klingt immer ganz schlau. Und ich konnte das zur Zeit meines Studiums auch gar nicht so wertschätzen, wie geil das einfach ist, dieses Studienfach. Aber jetzt bin ich richtig traurig, dass ich damals nicht so gut aufgepasst habe. Und zwar, Komparatistik ist eigentlich Literaturwissenschaften, aber vergleichend, wie der Name schon sagt. Das heißt, man vergleicht einfach Bücher untereinander anhand bestimmter Themen.
Ich habe lustigerweise, das passt jetzt voll gut, ich habe letztens vor ein paar Tagen erst gedacht, dass ich voll froh bin, dass ich das nicht studiert habe. Also es freut mich voll für dich, aber ich bin überhaupt nicht der Typ dafür, weil ich habe gedacht, also weil ich habe dir ja eben erzählt, dass ich es super schwer finde, Bücher zu lesen und vor allem zu beenden. Mhm. Vielleicht muss man das auch gar nicht dafür, aber ich habe gedacht, zum Glück habe ich nicht Literaturwissenschaft studiert, weil da hätte ich das einfach dauernd machen müssen. Ja. Also da liest du ja eigentlich nur.
Ja.
Und das ist ja wie so ein Buchclub, der aber jahrelang geht.
Ja, und das, damals habe ich es halt irgendwie, ich habe nebenbei auch viel gearbeitet und so, deswegen bin ich dazu gekommen, aber ich hatte halt, es war schon so, man hatte ein Seminar zum Oberthema, ich hatte zum Beispiel ein Seminar zur Seefahrerliteratur, zu Krankheiten in der Literatur oder auch zum Bett in der Literatur. Und dann hat man zu jeder Woche einfach ein neues Buch gelesen, dem das ein Thema war und hat die dann miteinander verglichen. Aber es ist halt, also falls sie uns Leute hören, die bald studieren und nicht wissen, was sie studieren sollen und sehr, sehr gerne lesen, das wirklich hat einfach richtig viel eigentlich Spaß gemacht.
Man kann ja auch noch als
ist einfach, ja, wie du sagst, ein Buchclub als Studium. Ja, als Gasthörerin im Alter.
Ja, ja, auch schon, genau. Überlegt,
dass ich dann noch einen Master mache da drin oder so.
Okay, und da, also um jetzt nochmal, also du willst dafür den Credit?
Ja, haben? Weil wie, was für eine geile Idee ist das, als wissenschaftliches Fach einfach ein Buch, wie du sagtest, einfach einen Buchclub so zu machen, die ganze Zeit lesen, dann zu sagen, ja, da ist das Bett halt so. Ich weiß noch, wie wir unser Dozent mal in dem zum Bett irgendwie dann sogar irgendwelche von einem Kammerspiel dann so Szenen nachgebaut hat und so kleine Betten mitgebracht hat und Lego-Figuren und uns das dann nachgestellt hat. Das war super.
Ich also musste da auch direkt jetzt an Kafka denken, muss ich gestehen. Also ich bin auch schon total.
Wegen der Metamorphose und dem,
ja,
Bett.
Ja, dem Käfer im Bett. Naja, schade.
Ist ja beautiful. Im Endeffekt bin ich einfach nur nostalgisch, dass ich damals irgendwie noch nicht so viel Bock auf Lesen hatte, wie ich es jetzt habe. Und ich traue dem ein bisschen hinterher. Deswegen möchte ich den Credit für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft klauen.
Ist angenommen.
Grüße gehen raus ans Fach.
Apropos Literatur. Das passt jetzt perfekt zum Übergang, denn jetzt sind wir endlich in dem Jahr, in dem Frankenstein rauskommt, nämlich 1818. Das Buch heißt Frankenstein or the Modern Prometheus. Und das Spannende ist, es wird veröffentlicht und zwar anonym. Das war gar nicht so unüblich zu der Zeit. Ich würde sagen, da kommen wir später nochmal drauf. Ich würde jetzt erstmal nochmal ganz fix zusammenfassen, worum es in dem Buch eigentlich ging, für alle Leute, die es nicht gelesen haben oder die es schon wieder vergessen haben.
Spoiler-Alarm.
Ja, genau. Also haltet euch die Ohren zu, wenn ihr nicht wissen wollt, was passiert. Also, Mary Shelley erzählt die Geschichte von Viktor Frankenstein, seines Zeichens ein junger Wissenschaftler. Und der wird von einem wirklich radikalen Forscher dran getrieben. Man könnte auch sagen, also er ist ein bisschen, schlägt über die Stränge. Und er strebt eben danach, die Geheimnisse des Lebens zu entschlüsseln und erschafft aus Leichenteilen ein künstliches Wesen, das er dann zum Leben erweckt. Also eine Kreatur, die jedoch, weil sie ziemlich hässlich aussieht und gruselig, verstoßen wird, und zwar von Viktor selbst, als auch von der Gesellschaft. Und dieses Monster, wo viele eben denken, dass das eigentlich Frankenstein wäre, das bekommt tatsächlich nie einen Namen und ist am Anfang so, naja, so ganz neugierig, eigentlich sensibel und auch lernwillig, also möchte quasi erzogen werden, wird aber dann durch die ganze Ablehnung und die Einsamkeit und die Gewalt, die ihm widerfährt, zunehmend, also zweifelt am Leben und an der Gesellschaft und wird dann auch rachsüchtig. Und so entwickelt sich dann die Geschichte zu so einem, ja, Katz-und-Maus-Spiel im Prinzip zwischen dem Schöpfer, also Frankenstein, und seinem Geschöpf, seiner Mache, das dann eben tödlich endet. Dum, dum, dum.
Dramatisch.
Genau, und eigentlich ist es halt, also es gibt dazu natürlich zahlreiche wissenschaftliche Abhandlungen, aber es ist ganz spannend, weil es so viele unterschiedliche Bedeutungsebenen streift. Es ist eben nicht nur so diese Frage nach den Grenzen der Wissenschaft, ne, was kann der Mensch und was ist überhaupt möglich mit der Wissenschaft, aber auch so diese Themen Anderssein, Ausgrenzung, von der Gesellschaft verstoßen werden, sind ja irgendwie vielleicht auch Themen, mit denen Mary Shelley sich beschäftigt hat, oder ja, also so das Gefühl zu haben, nicht angenommen zu werden von der Gesellschaft, aus welchen Gründen auch immer.
Und das Monster das Geschöpf wünscht sich ja zu einem Zeitpunkt auch eine Frau von Viktor Frankenstein und bittet darum, dass er eben, es gibt auch Frankensteins Wife, ist ja dann später auch Filme und sowas, also auch dann die Suche nach Liebe und wer hat Liebe verdient.
Absolut. Und zerbricht letztendlich daran, dass es immer wieder zurückgewiesen wird und diese Erwartungen nicht erfüllt werden. Genau, also Und gleichzeitig natürlich eine extreme Kritik auch an der Gesellschaft, die mit absolutem Hass und Unverständnis darauf reagiert. So diese Fragen nach Moral, was ist richtig, was ist falsch, nach Macht, was ist menschlich, was ist unmenschlich. Also im Prinzip auch eine starke Kritik am Zeitgeist und an der Gesellschaft und vielleicht, also vielleicht, das ist jetzt vielleicht von mir so ein bisschen aufprojiziert, aber auch an patriarchalen Strukturen und auch vielleicht diesem Wahn der Wissenschaft oder der Macht, der Männlichkeit oder wie auch immer. Also super spannende aktuelle Themen. Es geht eben nicht nur um so dieses vordergründige Mensch versus Monster, sondern um ganz essentielle Fragen.
Und man muss sagen, es ist stellenweise auch wirklich gruselig. Also als ich das gelesen habe, hatte ich, glaube ich, auch mal mich kaum getraut, im Dunkeln zu schlafen, weil ich das teilweise schon echt, ja, gruselig fand. Also ich finde, das kann man auch jetzt immer noch sehr, sehr gut lesen und ist ein spannendes Buch mit ganz vielen Ebenen.
Was mich jetzt so ein bisschen umgetrieben hat, ist natürlich die Frage, warum veröffentlicht sie das nicht unter ihrem Namen? Warum wird das anonym veröffentlicht, dieses Buch?
Also muss man kurz sagen, wir kommen an dieser Stelle jetzt zum Deep Talk und zum Credit Club.
Obnoxious.
Obnoxious.
Oppressive.
Oppressive.
Vicious.
Vicious.
Ruthless.
Ruthless.
Cold-blooded.
Cold-blooded.
Heartless.
Heartless.
Deep Talk.
Interessanterweise, und das ist natürlich wahrscheinlich nicht das, was sie bezweckt hat, wird der Roman nach dieser ersten Veröffentlichung so aufgenommen, als wäre er von Percy Shelley geschrieben worden. Vielleicht auch deswegen, weil ihr Ehemann das Vorwort geschrieben hat zu Frankenstein. Und das sieht man ganz deutlich in diesen Rezensionen, dass wie selbstverständlich angenommen wird, ja, also der muss der Autor sein, ne?
Also du sagst es schon, das Buch erschien anonym, was wohl für Erstlingswerke eigentlich auch gar nicht ungewöhnlich war in der Zeit. Und es gab zwei Aspekte, weswegen man vermutete, das wäre von Percy Shelley. Das eine, das Vorwort, das von ihm verfasst wurde. Und das andere, das Buch ist William Godwin, also Mary Shelleys Vater, gewidmet. Und da dachten die Leute und die Kritik sich, hä? Percy Shelley ist ein großer Fan, das ist ein großes politisches Vorbild. William Godwin, das muss ja Percy Shelley geschrieben haben. Also, dass das Mary Shelley geschrieben hat, die ja vorher auch schon Texte veröffentlicht hatte, ihre Reisetagebücher und Geschichten, schon als sie 10 war, hat sie irgendwie ihre erste Geschichte veröffentlicht. Da ist irgendwie niemand drauf gekommen, dass das ja auch eine Option wäre, dass die das vielleicht ihrem Vater widmet.
Es gab auch eine ganz klare Trennung zwischen, was ist sogenannte Frauenliteratur und was ist Männerliteratur. Und eine Frau hat in der öffentlichen Meinung zu dieser Zeit hauptsächlich so Briefromane geschrieben, so Moralgeschichten oder Liebesliteratur.
Das ist doch auch alles, du.
Ganz andere, theoretisch andere Themen oder klischee-mäßig andere Themen. Und da das hier jetzt aber um irgendwie wirklich Sachen mit philosophischer und politischer Tiefe ging.
Und wissenschaftlicher im Endeffekt auch.
Hat man automatisch angenommen. Und technisch.
Alles super männlich.
Das muss von einem Mann sein. Also es waren wirklich eben diese geschlechtlichen Vorurteile, die im Literaturbetrieb zu dieser Zeit, die ganz klar vorgegeben haben, ja, also das ist ein Autor. So.
Und es wurde ja auch die Option diskutiert, ob es von einer Frau sein könnte und von der Kritik aber ganz schnell wieder verworfen. Also zum Beispiel hat die Zeitschrift British Critic, wussten wohl, dass es von Mary Shelley war und haben das halt komplett kaputt kritisiert, weil es von einer Frau war, das Buch. Also sie schrieben, der Autor des Buches ist, soweit wir wissen, eine Frau. Das ist eine Zuspitzung der vorherrschenden Schwächen des Buches. Aber wenn unsere Autorin die Zartheit ihres Geschlechts vergessen kann, ist das kein Grund, dass wir das auch sollten und daher sollten wir alle das Buch ohne weiteren Kommentar ignorieren.
Also ich glaube auch, das ist das Schlimme, dass eigentlich diese Entscheidung, könnte ich mir vorstellen, von Mary Shelley, darauf gefallen ist, das anonym zu veröffentlichen, weil sie eigentlich diesem Klatsch und diesen Kritiken aus dem Weg gehen wollte. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie wusste, wie die Kritiken auf ein solches Buch von einer Frau reagieren würden, dass es keine Chance gehabt hätte, dass es extrem zerrissen worden wäre und ihr Skepsis, Häme und Ablehnung gegenübergebracht worden wäre. Und deswegen war das natürlich auch so eine Art Schutz, diese Anonymität, diese anonyme Veröffentlichung, aus Liebe zum Werk im Prinzip, zu sagen, ich möchte, dass das Werk eine Chance hat auf dem Buchmarkt, deswegen schreibe ich eben nicht drunter meinen Namen. Und das Werk soll natürlich auch für sich sprechen und nicht eben dadurch verzerrt werden, dass alle Leute sagen, ja, für ein Frauenwerk echt okay oder irgendwie so in der Art. Also sie hat eigentlich versucht, das Buch
zu... Sehr schön, wenn das passiert wäre, aber es ist ein Frauenwerk,
Ja. Aber dass es eben trotzdem diese Besprechungen gab und diese Rezensionen, obwohl sie ja eigentlich anscheinend versucht hat, das mit aller Kraft zu schützen, das finde ich eigentlich das Traurige. Und das ist vielleicht auch in diesem Fall interessant, weil es nicht keine klare Copycat gibt, jemand, der ihr das sozusagen weggenommen hat. Aber letztendlich ist die gesamte Gesellschaft, jede einzelne Rezension, der gesamte Literaturbetrieb eine Copycat, weil mit aller Kraft versucht wurde, zu beweisen, dass sie nicht die Autorin dieses Werkes ist.
Es ist ein bisschen wie, das war 100 Jahre später, aber wir haben ja eine Folge gemacht über die Erfinderin des Scheibenwischers, Mary Anderson, die ja auch ihr Patent überhaupt nicht losgeworden ist. Und alle haben gesagt, Scheibenwischer, was für ein Quatsch, so einen elektrischen brauchen wir nicht. Und ein paar Jahre später war es Standard in jedem Auto. Und hier ist jetzt die Autorin, wo wirklich das Buch runtergemacht wird, einfach weil es von einer Frau ist, weil man sich irgendwie nicht vorstellen kann, dass eine Frau auch über so erstmal diesen unmoralischen Wissenschaftler, der sich anmaßt, Gott zu spielen, zu schreiben und dann über dieses Monster, das mordet. Und das ist ein Aspekt, den hattest du eben so im Vorgespräch auch ein bisschen gesagt, vielleicht kannst du den nochmal ausführen, ich will dir jetzt deinen Punkt da nicht klauen, aber dieses, dass man Männern zutraut, quasi zu trennen oder sich abzusondern von den Inhalten ihres Buches, aber bei Frauen ist es dann ihr Charakter so ungefähr.
Ja, also ich habe mehr oder weniger gesagt, dass wir das ja heute noch sehen, dass Männer die misogynsten, gewaltverherrlichsten, rassistischsten Sachen schreiben können. Immer hinter der Maske der Kunstfreiheit und auch verteidigt werden bis zum geht nicht mehr, teilweise auch von den eigenen Verlagen, die sagen, ja, also das muss man trennen, Werk und Autor, und das ist doch ganz klar hier das lyrische Ich, das hier spricht. Und sobald es sich um eine Autorin handelt, ist das eben gar nicht mehr so klar. Und da wird gesagt, boah, was ist das für eine kranke Frau? Und also ich meine jetzt nur als Beispiel, das ist jetzt auch ein umstrittenes Werk natürlich, aber Feuchtgebiete zum Beispiel, was für ein Hass Charlotte Roche da entgegengebracht wurde und was das für eine ekelhafte Person und blablabla, wo man genauso sagen könnte, ja, aber also das ist doch fiktiv, was sie dort schreibt. Wer sagt, dass das verbunden sein muss mit ihr? Und ich finde, das beobachtet man sehr stark auch in unserer Geschichte, aber generell durch die Geschichte hindurch, wie unterschiedlich Autorinnen und Autoren behandelt werden.
Und im Nachhinein war es ja dann auch so, dass über das Skript, was ja vorliegt, das liegt in der Bodleian Library in Oxford auch aus, man kann sich das anschauen, aber dass ganz viel diskutiert wurde oder die Frage der Autorschaft insofern diskutiert wurde, ab wann ist es ein... Gibt es einen Co-Autor oder ab wann ist es eine alleinige Autorin? Weil es halt dann auch ganz viel hieß, dass Percy Shelley so viel rumredigiert hätte in den Texten und umgeschrieben und so viel verändert hätte, dass er eigentlich ja zumindest Co-Autor sein müsste oder dass er eigentlich der Autor ist. Also dann wurde Mary Shelley auch so ihr eigenes Werk ein bisschen abgesprochen. Und das kann man eben heute, die sind ausgelegt, die Skripte kann man auch sehen. Das ist ihre Handschrift und er hat ein paar Kommentare beigefügt. Und wo heute auch wirklich dann irgendwie Verleger oder Verlegerinnen oder Literaturwissenschaftlerinnen sagen, das ist in einem ganz normalen Rahmen eines Lektorats oder eines Probelesens, wie man es auch unter FreundInnen macht, sind das ganz normale Kommentare oder Hinweise, hier vielleicht mal kürzen oder so, aber ihm kann keine Autorschaft für dieses Werk zugeschrieben werden.
Es macht wirklich 0,0 Sinn, dass du jetzt auch hier bist. Warum?
Und weitere Anfeindungen gegen Mary und gegen ihr Können kamen quasi aus engstem Umfeld. Und zwar gab es einen engen Freund von Percy Shelley, der hatte den Namen Edward Trelawney. Der wirklich gerade in den letzten Jahren der Ehe viel Kontakt mit den beiden hatte, sich auch super gut mit Mary verstand. Die beiden haben sich Briefe geschrieben und witzelten darüber, ob sie irgendwie heiraten sollten auch oder so. Also die hatten wohl auch Interesse aneinander.
Ja, und war dann wohl seine Liebesmühe enttäuscht worden und dann wollte er sich rächen, oder?
Also ich greife jetzt ein kleines bisschen vor, aber Trelawney wollte dann irgendwann eine Biografie über Percy Shelley schreiben, nachdem der gestorben war, und Mary weigerte sich, mit ihm zusammenzuarbeiten. Daraufhin haben sie sich so ein bisschen zerstritten. Und dann hat er sich so zum Frenemy entwickelt, also vom Freund zum Enemy, zum Feind, hat nämlich lange nach ihrem Tod, 1878, da war sie schon über 15 Jahre tot, wirklich angefangen, hart in der Öffentlichkeit gegen sie zu schießen, als endlich niemand mehr da war, der sie verteidigen konnte, oder sie und Percy haben nicht mehr gelebt. Und hat dann halt wirklich solche Sachen behauptet, wie sie sei das absolute Gegenteil von Percy gewesen. Sie war halt mittelmäßig gebildet, mittelmäßig intellektuell, seinen radikalen Ansichten gegenüber abgeneigt, sie sei zänkisch und eine Sittensklavin und habe sich nach seinem Tod mit seinen ideologischen Gegnern zusammengeschlossen, sondern hat wirklich versucht, ihr Bild so im Nachhinein in der Öffentlichkeit auch nochmal runterzuziehen. Und das hat tatsächlich so krass auch dann die Familie, also ihr Sohn lebte noch und seine Frau, ja, irgendwie bedrückt, dass tatsächlich die Schwiegertochter als Reaktion darauf Mary Shelleys Briefe und Notizbücher unter Verschluss hielt und nicht wollte, dass irgendwas davon rauskommt. Und das hat die Familie so weitergehalten bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Das heißt, weil sie so Angst vor der Kritik hatten und dieser Zerstörung von Mary Shelley, die eben nicht den Gegebenheiten oder den gesellschaftlichen Gepflogenheiten ihrer Zeit nachlebte, haben die sie wirklich ein bisschen, wurde sie wirklich ein bisschen vergessen oder bewusst vergessen, weil die Familie sich nicht zur Kritik äußern wollte.
Vergessen worden.
Ja, und was interessant ist, weil da kommen wir jetzt in der Biografie zu, dieser Edward Trelawney, der dann so hart gegen sie geschossen hat, hat mit einem anderen Freund zusammen ein Segelboot gebaut, das eine tragische Rolle jetzt gleich noch im Leben von Percy und Mary Shelley spielen wird. Julia, steig ein.
Du sagst es.
Oder er wäre aber besser ausgestiegen.
Wir springen nämlich ins Jahr 1822. Dort ereignet sich ein tragischer, du sagst es, Segelunfall vor der Küste von Livorno in Italien.
Percy Shelley. Wo ich gerade erst gewesen war, ja, im Urlaub. Da gibt es ganz leckere Cinque e Cinque, kann ich empfehlen. Tolles Kichererbsen-Patty auf Focaccia.
Mm. Ja, die haben ihm leider auch nicht geholfen. Percy Shelley ertrinkt nämlich bei diesem besagten Segelunfall am Ufer. Und Mary Shelley ist somit mit nur 24 Jahren verwitwet. Ganz interessant ist, dass ihre komplette schriftstellerische Identität von da an super eng verknüpft ist mit Percy Shelley. Also sie wird so als Hüterin seines Nachlasses bezeichnet und nimmt quasi, willentlich oder nicht, diese Funktion ein als, du hast jetzt die Aufgabe, diesen großartigen Schriftsteller, deinen Mann, Ehre zu gebühren und das quasi, weiterzutragen. Und sie wurde gar nicht mehr so richtig angesehen als eigenständige Denkerin oder Schriftstellerin, sondern sie war quasi dazu da, seinen Nachlass fortzuführen.
Und da kann ich nachliefern, es war tatsächlich willentlich, denn auch da habe ich mal wieder ein Zitat aus einem Brief von ihr gefunden, wo sie schreibt, ich werde sein Leben niederschreiben und mich somit auf die einzige Art beschäftigen, aus der ich Trost ziehen kann. Also das war quasi ihr Umgang mit seinem Tod, dass sie gesagt hat, ich will wirklich sein Gesamtwerk veröffentlichen, jeder soll ihn kennen, ich mache ihn jetzt zum großen Dichter, ich will seinen Ruhm jetzt im Nachhinein quasi noch herbeiführen, den er, weil er so jung gestorben ist, nicht mehr erreichen konnte.
Aber nichtsdestotrotz hat sie ja also noch eigene Werke weiterhin veröffentlicht und sie hat interessanterweise auch damit angefangen, ein Jahr später Frankenstein unter ihrem eigenen Namen zu veröffentlichen. Also es hat ihr quasi auch wie so ein Selbstbewusstseins-Push vielleicht auch in diese Richtung gegeben, dass sie sagt, ich trenne jetzt ganz klar, also ganz deutlich zwischen dem, was mein Mann veröffentlicht hat und was ich veröffentlicht habe und ich setze eben jetzt meinen eigenen Namen unter Frankenstein.
Das kann sein, gleichzeitig durch diese Lektorenschaft ist es ja nicht, aber diese Verlegerinnenschaft quasi der Werke ihres Mannes, hat sie sich vielleicht selber auch gar nicht unbedingt bewusst in eine bestimmte Rolle gezwängt, in der sie ganz lange auch gesehen wurde gesellschaftlich. Also ursprünglich wollte sie seine Biografie schreiben, da hat aber Percy Shelleys Vater direkt gesagt, nee, das verbiete ich dir, weil er Angst hatte, dass da dann halt wirklich, also dieses mit der, ich sag mal in Anführungszeichen, offenen Ehe und die diese uneheliche Kinder und dass er dann durchgebrannt ist mit der 16-Jährigen und so. Also das wollte die Familie nicht unbedingt, dass das rauskommt. Dann hat sie das eben auf eine andere Art gemacht, indem sie sich dachte, okay, dann veröffentliche ich wirklich jedes einzelne Gedicht von ihm jetzt. Dann spreche ich halt nicht über sein Leben, aber ich veröffentliche seine Werke und sie hat das auch annotiert in den Werken. Also sie hat dann Kommentare dazu geschrieben, die jeder auch lesen konnte und hat ihn aber, weil sie wusste, seine politischen Ansichten mit der Anarchie und so, das wird jetzt in der viktorianischen Gesellschaft, wir sind ja immer noch ungefähr im Zeitalter von Bridgerton, wird da nicht so gut ankommen und hat das so ein bisschen umgedeutet und hat so die ganz schlimmen Sachen, sage ich mal, auch rausredigiert, also zum Beispiel Stellen, die als blasphemisch gesehen werden konnten, weil es halt einfach eine atheistische Verse waren, und hat ihn so ein bisschen inszeniert als ein einfach ein Dichter mit großer Liebe zur Natur, der sehr häuslich war, der gütig war, also hat ihn so ein bisschen stilisiert zu so einem Ideal-Ehemann vielleicht auch, und hat sich selber dann auch als seine Muse ein bisschen dargestellt in den Texten. Und so ging sie dann quasi auch in die Geschichte ein, als die Frau von Percy Shelley, und das habe ich später noch entdeckt tatsächlich, dass es dann hieß, als Film, Frankenstein-Filme dann im 20. Jahrhundert gedreht wurden, dass sie von Mrs. P.B. Shelley auf deren Text basieren. Also da wurde sie noch als Mrs. Percy Shelley bezeichnet.
Ja, also das finde ich ja auch das Absurde, dass sie das auch geschafft hat quasi, dass sein Ruhm dann relativ stark gewachsen ist, also dass er posthum noch eine große Aufmerksamkeit bekommen hat, durch sie letztendlich. Sie aber wiederum das gar nicht geschafft hat. Also sie, wie gesagt, sie veröffentlicht zwar weiter, aber so richtig erfolgreich ist sie damit auch nicht. Sie wird irgendwie immer als dieses Anhängsel des Genies erkannt und dargestellt. Und ihr eigener Beitrag zur Literatur bleibt lange Zeit wirklich total im Schatten. Aber seine Werke zu veröffentlichen, damit hat sie eben sehr viel Erfolg. Und er kriegt eigentlich eine sehr große Aufmerksamkeit und ist lange, lange, lange Jahre viel bekannter und berühmter als sie.
Wobei Frankenstein ja eigentlich, glaube ich, weiterhin bekannt war. Also ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, dass das irgendwie mal verschwunden war und dann wieder ausgegraben wurde im 20. Jahrhundert. Aber es wurde, glaube ich, immer eher so ein bisschen wie so in der Musik, so ein One-Hit-Wonder. Also, dass sie dann mehr veröffentlicht hat, da irgendwie an diesen Ruhm konnte sie nie wieder dran gelangen. Und was ich noch ganz lustig fand, ihr hat wohl ein amerikanischer Schauspieler einen Heiratsantrag gemacht, 1826, und sie hat ihn abgewiesen mit den Worten, dass sie schon mal mit einem Genie verheiratet war und jetzt auch nur wieder ein Genie heiraten könnte. Boah, was ist das?
Ja, das stimmt. Ja, man weiß ja auch, dass sie wirklich doch eine etwas ungesunde Beziehung dann zu Percy Shelley gehabt hat, wenn man vielleicht ein bisschen vorgreifen kann. Also sie ist 1851 gestorben und man hat ein Jahr nach ihrem Tod in ihrem Schreibtisch Überreste von ihrem ehemaligen Ehemann gefunden. Also unter anderem ein bisschen Asche und ein Stück seines Herzens.
Das ist schon sehr dramatisch.
Was sie, ja, also das passt auch, finde ich, zu ihrer ein bisschen morbiden Einstellung persönlich.
Ich weiß nicht, ob das unüblich war in der Zeit oder üblich. Also es waren wohl auch noch Haarlocken ihrer verstorbenen Kinder und ein Notizbuch, das sie sich mit Percy Shelley geteilt hat. Und dann eben sein Gedicht Adonais und in Seide eingeschlagen, in diesem Buch eben die Asche und das Herz. Ja, ich weiß nicht, man kann sagen romantisch, man kann aber auch sagen, also, weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, das war einfach wahrscheinlich so die, wie man jetzt sehr pathetisch sagen würde, die Liebe ihres Lebens. Ja. Die hat ihn ultra früh kennengelernt, als sie ein Kind war und hat dann, ja, so eine Auf- und Abbeziehung, die sehr stark durch Verluste geprägt war, mit ihm geführt. Und ich glaube, das hat die einfach irgendwie niemals so ganz verkraftet und hat ihn einfach dann für immer geliebt.
Sie hat ja danach dann auch keine Kinder mehr bekommen, meine ich, ne? Also sie hatte nur den einen Sohn von Percy Shelley, der ins Erwachsenenalter gekommen ist. Das heißt, sie hat ja auch dann nicht nochmal, habe ich zumindest nicht rausgefunden, ob sie noch, sie hat nicht nochmal geheiratet oder so. Also es war wirklich dann ihre eine große Liebe. Und ich dachte mir gerade so, okay, das war ja auch eine Zeit, wo man nie, also da hattest du ja noch keine Fotos. So, also du hattest ja auch wenig Erinnerungsstücke an eine geliebte Person. Und dann war sowas wie eine Haarlocke oder vielleicht ein Stück Herz.
Auch ganz normal.
Üblich. Und dann hat man statt Fotos zu gucken vielleicht das Gefühl gehabt, man hat doch mal eine Connection zu der Person, wenn man das Herz in der Hand hält.
Ja.
Ich weiß nicht, das müsste man vielleicht nochmal nachrecherchieren oder falls jemand mehr darüber weiß. Würde mich das auch interessieren, ehrlich gesagt.
Vielleicht nochmal kurz eine kleine Richtigstellung zu vorhin. Also der sogenannte William oder auch Will Mouse, der kleine Sohn, über den du gesprochen hast, der ist tatsächlich relativ früh dann doch verstorben, ich glaube mit 4 oder 5 Jahren. Später ist noch ein weiterer Sohn zur Welt gekommen, der auch Percy hieß. Und der hat dann tatsächlich auch das Kindesalter überlebt und ist später Jurist geworden. Und den hat sie sehr lange dann sehr intensiv auch gepflegt und sich sehr stark mit seiner Erziehung auseinandergesetzt, bis sie gestorben ist eigentlich. Man vermutet, dass sie an einem Hirntumor gestorben ist, ist aber nicht ganz klar. Und das war dann so ein bisschen so eine ihrer großen Lebensaufgaben, quasi dieses eine Kind ins Erwachsenenalter zu kriegen.
Und der hat ja tatsächlich dann auch das Erbe seines Vaters quasi, als der Vater von Percy Shelley gestorben ist, hat er das Familienerbe, wurde ihm dann freigegeben, sozusagen das Geld, auf das Percy Shelley sein ganzes Leben nicht gewartet hat, aber wo er keinen Zugriff zu hatte aufgrund seiner politischen Einstellung. Und das hat dann auch so ein bisschen Lebensumstände nochmal leichter gemacht, weil klar, als alleinerziehende Mutter, dann als Autorin zu leben, war unbedingt auch nicht so einfach. Ihr Vater hatte ja auch nicht viel Geld, das haben wir auch gehört. Also das war vielleicht dann nochmal so ein bisschen was denen noch geholfen hat. Und was ich auch noch gelesen habe, das fand ich sehr cool, dass sie wohl auch diese Einstellung ihres Vaters zu teilen und anderen Leuten zu helfen, wohl sehr gelebt hat, weil sie sich immer wieder auch darum bemüht hat, marginalisierten Frauen zu helfen. Also zum Beispiel hat sie Frauen, die eine Affäre hatten und deswegen von ihrem Ehemann verstoßen wurden, irgendwie aufgenommen und denen Geld gegeben. Oder sie hat auch einem lesbischen Paar geholfen, Ausweise, also dass eine von denen als einen Ausweis mit einem männlichen Geburtseintrag sozusagen bekommt, damit die beiden nach Frankreich auswandern können, um da zu leben, und hat denen dann diese Ausweispapiere besorgt, damit die dann unter falschen Namen als lesbisches Paar in Paris leben können. Also das fand ich irgendwie sehr cool, dass sie dann auch für die Zeit weiterhin so offen war. Es wurde, gibt auch immer wieder so Vermutungen, ob sie in irgendwelche Freundinnen verliebt war oder so. Also sie wird auch immer wieder so Bisexualität angedichtet. Das ist nicht belegt, jeden Fall eine super faszinierende Person. Wir haben jetzt nur über Frankenstein gesprochen, aber sie hat ja noch ganz andere Werke geschrieben, die jetzt hier, glaube ich, nicht mehr reinpassen. Aber da kann man sich in das Oeuvre auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen einlesen. Da sind noch spannende Sachen.
Und spannende Diskussionen, die sie dann hervorgerufen haben. Also das ist doch...
Als Teaser kurz, sie hat einen Inzestroman noch geschrieben, in dem ein Vater an seine Tochter verliebt ist. Ja. Wo dann natürlich auch autobiografische Züge vermutet wurden. Und vielleicht, das können wir noch kurz erzählen, nämlich so ein bisschen die Wiederentdeckung dann von Mary Shelley, wo ganz aktiv auch das Aufkommen der feministischen Literaturkritik in den 1970ern mit verknüpft war.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich mittlerweile oder heute ist es fast schon wie so in einem Satz, wird es genannt, immer Mary Shelleys Frankenstein. Mhm. Also das ist... Es muss einen totalen Wandel erfahren haben irgendwann, sodass den meisten Leuten mittlerweile bewusst ist, wer ist die Autorin. Es ist ganz unmittelbar verknüpft mit dem Werk. Und da hat natürlich die feministische Forschung oder die feministische Literaturkritik einen erheblichen Anteil dran.
Das auf jeden Fall. Also es war sowohl die feministische als auch die psychoanalytische Literaturkritik wohl, die sich sehr stark mit dem Werk auseinandergesetzt haben. Und diese auch sehr öffentliche Auseinandersetzung führte eben dazu, dass Mary Shelley auch wieder als eigenständige Autorin dann irgendwann anerkannt wurde und nicht nur als Ehefrau. Und es gibt da werden ganz verschiedene Dinge hineingelesen, gerade in Frankenstein aus dieser feministischen Sicht. Also zum Beispiel, das fand ich sehr lustig, Anne Mellor schreibt, Frankenstein ist eine Geschichte, die zeigt, was passiert, wenn ein Mann versucht, ohne eine Frau ein Kind zu bekommen. Nämlich Chaos und Mord. Aber es wird zum Beispiel dann auch erstmalig ihr Werk sehr stark mit den biografischen Verknüpfungen untersucht. Also zum Beispiel wurde dann die These aufgestellt, dass Frankenstein ein Geburtsmythos ist, in dem Shelley sich mit dem Verlust ihrer Kinder auseinandersetzt und mit den Schuldgefühlen am Tod ihrer Mutter, die ja 11 Tage nach ihrer eigenen Geburt gestorben ist, und mit ihren Fehlungen als Mutter, dadurch, dass bis auf ein Kind all ihre Kinder kurz nach der Geburt gestorben sind. Also dass man dann mit dem Frankenstein das wehrlose Geschöpf, das aber lernt und dann irgendwie Rache sucht. Die Rache, weiß ich nicht, ob man die auf diesen Geburtsmythos übertragen kann, aber dieses Muttergefühl und Verantwortung für ein anderes Lebewesen übernehmen und so.
Das muss man auf jeden Fall mit großer Vorsicht betrachten. Ich finde, gerade so im frühen 20. Jahrhundert geht diese Psychoanalyse auch ein bisschen weit. Mhm. Und ich meine, da tappt man leicht in dieselbe Falle, wie wir sie gerade vorhin besprochen haben, in dieses extreme Verknüpfen von Werk und Autor oder Autorin. Und ich finde, man muss ihr schon, aber das ist meine persönliche Meinung, zugestehen, ein fiktives Werk zu schaffen, ohne starke persönliche Einflüsse oder dass jetzt quasi sämtliche Kindheitserfahrungen da eingesponnen werden. Es kann gut sein, dass es da vielleicht Bezüge gibt. Aber ich finde, ich sehe das immer ein bisschen kritisch. Muss ich, spreche aber nur für mich.
Nee, aber klar, gerade so einer jungen Wissenschaft wird, glaube ich, dann auch viel, um sich erstmal Werke anzueignen oder so, wird vielleicht auch viel über die Stränge geschlagen. Und es gibt ja auch weibliche Figuren in Frankenstein, die dann, ich glaube, das ist die Schwester von Viktor, ne?
Ja.
Frankenstein, ja. Wo er dann, mit der er zum Beispiel Briefe schreibt, die halt jetzt auch nicht unbedingt dann, also die schon vom Patriarchat geprägte Figuren sind, die jetzt auch nicht sonderlich gut wegkommen. Also in dem Punkt muss man dann vielleicht auch nochmal ein bisschen differenzieren. Aber grundsätzlich, genau, das hat dazu beigetragen. Und ich fand es halt krass, dass Mary Shelley lange so vergessen war, weil ja schon 1910 der erste Frankenstein-Film rausgekommen ist, noch als Stummfilm. Und dann, was wirklich diesen Frankenstein-Mythos extrem geprägt hat, 1931 die Verfilmung, wo erstmals Frankensteins Monster mit diesem grünen Gesicht, ja, und den Schrauben und, ja, dieser Narbe, ja, am Hals.
Ich glaube, das kennen viele.
Das ist ja einfach, wenn heute irgendwie Frankenstein dargestellt wird, Frankensteins Monster, dann ist es immer das. Also das, ja, sind immer diese Merkmale. Und vorher war es halt einfach irgendwie so ein etwas verunstalteter Mensch, sag ich mal.
Ja, und einfach da, so ein aus Hautlappen zusammengenähter.
Ja,
ja.
Und da wurde es dann wirklich zum dieses Monster und dieser noch eher menschlichere Anteil, den es vorher hatte, wurde da so ein bisschen rausgefiltert, sag ich mal.
Ist ja auch quasi so die Geburtsstunde des Zombies, oder?
Ja, voll. Ich glaube, das auch schon. Also Nosferatu, ich glaube, von wann ist Nosferatu? Der ist, glaube ich, aus den 20ern, ne? Also der große Vampirfilm. Aber auch aus der Zeit, auch spannend, dass eigentlich in dieser Zeit dann auch wieder so Gruselgeschichten, ja, wieder total angesagt waren.
Ja.
Aber auch das ist nochmal ein komplett neues Fass, das man wahrscheinlich aufmachen kann.
Ja. Nächste Folge.
Nächste Folge. Also, schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr dürft natürlich gerne uns Fragen schicken oder Anregungen für neue Folgen. Kritik auch, wenn es sein muss, aber könnt ihr auch lassen.
Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr gegruselt. Und vielleicht seid ihr auch in Stimmung, eure eigene kleine Gruselgeschichte zu schreiben im Sommerhaus.
Oh mein Gott, ja, dann schickt sie uns. Wir wollen teilhaben.
Ja, wir lesen sie auch vor. Wer uns eine Gruselgeschichte schickt,
der würden wir vorlesen, würden wenn wir sie vorlesen. Nicht so lang ist.
Ja,
und wir würden sogar auch den Namen erwähnen, vielleicht von dem Autoren oder der Autorin.
Vielleicht. Ja, also viel Spaß dabei und
bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Copycats. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder vielleicht selber einen Copycat-Fall kennt, über den wir im Podcast mal sprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an copycatspodcast@hotmail.com. Ciao und miau, bis zum nächsten Mal.